Ich lese aus Matthäus 3, die Verse 13 bis 17 nach der Luther-Übersetzung. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, es ist nicht irgendein Fluss, an dem diese Taufgeschichte spielt. Sicher, auch andere Flüsse haben ihre Geschichte, ihre Geschichten und sogar ihre Lieder. Der Rhein, die Donau, die Wolga, der Ganges und durch Berlin fließt immer noch die Spree. Und doch ist dieser Fluss, dieser Jordan, etwas Besonderes. Nicht etwa, weil er so groß, so lang oder so wasserreich wäre. Von seinen Quellflüssen im Hermongebirge an der syrisch-libanesischen Grenze bis zur Mündung ins Tote Meer südöstlich von Jericho misst er gerade einmal 251 Kilometer. Zum Vergleich, unsere liebe Spree ist knapp 400 Kilometer lang. Und der längste Fluss der Erde, der Nil, kommt auf 6650 Kilometer. Die Größe ist es also nicht, die den Jordan besonders macht, sondern seine Geschichte. Genauerhin seine biblische Geschichte. Denn nach der Überlieferung des Josua-Buches mussten die Israeliten nach ihrer beschwerlichen Wüstenwanderung eben diesen Fluss, den Jordan, überqueren, um in das verheißene, gelobte Land zu gelangen. Und auf wundersame Weise, durch göttliches Eingreifen, kamen sie schließlich mitsamt der Lade des Bundes auch hinüber. Damit wurde der Jordan zum Symbol der Grenze und zugleich des Übergangs. Eines Übergangs in das Land, in dem Milch und Honig fließen sollten, Symbol für Fruchtbarkeit, Wohlstand und Frieden. Der Jordan also Ort der Grenze und des Übergangs. Ein Ort, der mit dieser Symbolik sogar in eine deutsche Redewendung eingegangen ist, über den Jordan gehen, so sagte oder sagt man zumindest, wenn jemand jene Grenze überschritten hatte, die vom Diesseits ins Jenseits führt. Am Ort der Grenze und des Übergangs also spielt jene Geschichte, der wir uns jetzt nähern. An ihr stehen sich zwei markante Personen gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und wir werden sehen, hier stehen sich nicht nur zwei Personen gegenüber, sondern in dieser Geschichte stehen sich Himmel und Erde gegenüber. Eins nach dem anderen schauen wir zunächst auf die eine Gestalt am Jordan, den Prediger in der Wüste. Der Mann hat offensichtlich eine große Erweckungsbewegung im Land ausgelöst. Die Massen strömen zu ihm an den Fluss und seine ganze Figur ist etwas, was man heute wohl authentisch nennen würde, glaubwürdig bis ins äußerste Auftreten hinein. Ökologische Kleidung, Kamelhaar und Ernährung, Heuschrecken, Das entspricht exakt seiner Botschaft: Verzicht auf alles Überflüssige, auf allen Luxus, auf allen schönen Schein. Der ganze Mann ist ein Symbol für seine Botschaft, der Botschaft nämlich, was der Welt und uns allen droht, nämlich Ende und Untergang. Wir leben nicht in der Welt des Johannes am Jordan, liebe Gemeinde, die ist längst Vergangenheit. Aber haben wir als ach so aufgeklärte Menschen am Beginn des Jahres 2025 nicht zumindest eine Ahnung für die Bedrohung von Welt und Menschheit? Wann, wenn nicht jetzt? Ein kurzer Blick in die klugen und weniger klugen Analysen der Medien zum Jahreswechsel genügt, um uns das Fürchten zu lehren. Ich mag die Dinge im Einzelnen nicht aufzählen, die uns bedrängen. Wir haben sie oft gehört, so oft, dass wir sie kaum noch hören wollen und können. Aber die Sorge und die Furcht vor der Katastrophe lassen sich auch bei uns allenfalls verdrängen. Gewiss, die Menschen in Galiläa waren in ihrer Furcht sicherlich noch anders motiviert als wir. Es war die Furcht vor dem göttlichen Gericht in Verbindung mit dem Ende dieser Weltzeit. Es war die Furcht vor der Axt, die an die Wurzel des Baumes schon angesetzt war, jene Axt, die jeden Baum, der gute Frucht bringt, umhaut und zu Feuerholz macht. Diese Furcht vor dem Feuer des Gerichts treibt die Menschen an den Jordan, treibt sie zu dem Bußprediger im Kamelhaarmantel, der sich von Insekten ernährt. Immerhin, die Leute kommen. Sie kommen in Scharen, weil sie dem drohenden Untergang im Gericht etwas entgegensetzen wollen. Sie wollen ein Zeichen setzen, ein Zeichen der Umkehr. Mit ihrer Taufe durch Johannes wollen sie sich eindeutig auf die Seite der Weisungen Gottes stellen, mit allen Konsequenzen für ihr zukünftiges Leben. Taufe als Zeichen der Umkehr. Respekt. Und der Täufer, auch ihm gilt unsere Hochachtung. Denn im Unterschied zu vielen apokalyptischen Endzeitpredigern bis heute sucht er keinen Vorteil für sich selbst. Er hält die Hand nicht auf, wie so viele selbsternannte Bußprediger bis heute, sondern er weist von sich weg. Er behauptet nicht, der Messias zu sein, wie so viele selbsternannte Erlöser nach ihm, sondern er weist auf einen anderen. Einen, der nicht allein mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen wird. Also mit dem Geist der Weisheit und des Verstandes, der Stärke und des Rates, der Erkenntnis und der Gottesfurcht, wie es in den prophetischen Schriften heißt. Und er weist auf den Feuertäufer, also den, dem das Richteramt zufallen wird im letzten Gericht. Seine unbeirrbare Gradlinigkeit wird den Täufer vom Jordan schließlich das Leben kosten. Einer der drei Landesfürsten seiner Zeit von römischen Gnaden, Herodes Antipas, wird seiner Tochter und seiner ebenso unrechtmäßigen wie bösartigen Ehefrau das Haupt des Johannes auf silbernem Tablett präsentieren lassen. Aber das muss man bei Matthäus an anderer Stelle lesen. Wir kehren zurück an den Jordan und schauen auf die andere Gestalt in der Erzählung, Jesus von Nazareth. Er ist bisher mit keinem Wort und keiner Tat öffentlich in Erscheinung getreten. Von ihm gibt es bisher nur den Bericht von Geburt und Flucht und von der Rückkehr nach Nazareth. Jetzt aber beginnt er seine Mission. Er beginnt sie hier am Jordan, dem Fluss von Grenze und Übergang. Und er beginnt sie so, dass er sich wie all die anderen von Johannes taufen lassen will. Das ist nicht nur merkwürdig, Das ist mehr als merkwürdig. Da kommt der an den Jordan, über dessen Geburtsort der Stern leuchtete. Da kommt der, der den Namen Jesus trägt, Retter und Befreier, und den Namen Immanuel, Gott mit uns. Der reiht sich ein in die Schar der Sünder und all derer, die Gott vergessen hatten in ihrem Leben oder die vielleicht sogar vergessen hatten, dass sie Gott vergessen hatten. Mit ihnen will Jesus sich taufen lassen. Das ist in der Tat verwunderlich. Und es verwundert nicht nur uns, es hat auch den Täufer verwundert. Oder besser gesagt, es hat ihn zum Eingreifen bewegt. Moment, nicht du durch mich, sondern ich durch dich. Moment. Johannes meint es gut, er meint es fromm. Wir verstehen, was ihn bewegt. Er sieht den Gerechten unter den Sündern, den Geist- und Feuertäufer unter den Gottlosen, und er will den Heiligen von den Unheiligen fernhalten. Der gehört da nicht hin. Der gehört auf die andere Seite des Jordans. Der braucht keine Bußtaufe. Der braucht keine Versiegelung vor dem Endgericht. Der nicht. Der aber, dem alle diese Bedenken gelten, sagt nur kurz und knapp: Lass es geschehen. Denn so geziemt es uns, so gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit, liebe Gemeinde, das ist Gottes Gerechtigkeit. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen, ist mehr noch, als für Recht, für Frieden und für Freiheit zu sorgen, was allein schon unendlich wertvoll ist. Aber Jesus, der mit seiner Taufe an die Seite der Sünder tritt, erfüllt alle Gerechtigkeit. Denn Jesus tritt mit seiner Taufe an die Seite derer, die die Beziehung zu ihrem Schöpfer verletzt, geschändet und zerstört haben. Also an unsere Seite. Und gerade so erfüllt er, was Gott will. So erfüllt er Gottes Gerechtigkeit. So erfüllt er den Willen Gottes. So erfüllt er, was wir Menschen aus eigener Kraft nicht erfüllen können. Und indem er erfüllt, was kein Mensch erfüllen kann, tritt dieser Jesus von Nazareth nicht nur an unsere Seite, sondern auch an unsere Stelle. Er macht die gestörte Beziehung zwischen dem Geschöpf und seinem Schöpfer zu seiner Sache. Er macht das drohende Ende des Gerichts zu seinem Fall. Darum kommt er an den Jordan, um diese Mission anzunehmen, die ihn schließlich ans Kreuz bringen wird, reiht er sich ein in die Reihe der Sünder und lässt sich taufen. Da tut sich der Himmel auf. Dass der Himmel sich öffnet, ist ein Geheimnis. Dass die Taube als Zeichen des Geistes und seit Noahs Zeiten als Zeichen des neuen Lebens auf Jesus herabkommt, ist ein Geheimnis. Dass Gott sich zum Menschen Jesus von Nazareth als seinem ewigen Sohn bekennt, ist ein Geheimnis. Er sah den Geist Gottes herabkommen wie eine Taube, so heißt es in der Erzählung. Er, Jesus, sah das, ihm tat sich der Himmel auf. Es ist kein öffentliches Event, wenn sich der Himmel öffnet für die messianische Sendung, die der Sohn Gottes empfängt und die ihn am Ende zur Rettung der Menschheit ans Kreuz führen wird. Es ist und bleibt das Geheimnis der Welt. Die Massen am Jordan, die damals dabei waren, haben uns da nichts voraus. Er sah den Geist Gottes herabkommen. Und auch wir sind nicht schauend, sondern glaubend dabei. Aber so mit den Augen des Glaubens sehen auch wir die Taube und den geöffneten Himmel. Und mit den Ohren des Glaubens hören auch wir die Stimme, die Jesus als lieben Sohn benennt. So im Glauben erkennen wir den Weg Gottes mit Jesus als einen Weg zu uns, mit uns und für uns. Das ist der Kern und Stern der Botschaft von der Taufe des Jesus von Nazareth am Jordan. Das Zeichen unseres Glaubens aber, liebe Gemeinde, ist unsere Taufe. Unsere Taufe, gewiss. Es führt kein direkter Weg von der Taufe Jesu am Jordan zu unserer Taufe. Der Weg führt vielmehr über das Kreuz und die Auferstehung dessen Sendung damals am Jordan begann. Unsere Taufe ist nicht die des Johannes, sondern die Taufe auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist das Zeichen dafür, wohin man gehört. Wer getauft ist, bekennt: Ich gehöre an die Seite dessen, von dem Gott gesagt hat: Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und weil der mein Bruder geworden ist, darum geht der Himmel auf. Darum bin auch ich ein Kind Gottes, bin auch ich ein lieber Sohn, eine liebe Tochter meines Vaters im Himmel. Wem aber der Himmel aufgeht, dem kann die Erde darunter nicht gleichgültig sein. Im Gegenteil, wem der Himmel aufgeht, der oder die bleibt der Erde treu. Die Taufe, unsere Taufe ist immer der Beginn eines zunächst sehr irdischen Weges. Aber ein irdischer Weg in der Kraft des Geistes. Und dieser Geist, der Geist unserer Taufe, ist ein Geist der Wahrheit. In einem Pfingstlied aus dem 19. Jahrhundert heißt es in einer Strophe: Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Man sollte für unsere Gegenwart hinzufügen: Lügen und Halbwahrheiten brüsten sich frecher jetzt als je. Fake News, Fake Pictures, Fake Promises, alternative Fakten, Falschnachrichten, gefälschte Bilder, falsche Versprechungen und Verdrehung der Wahrheit. Auch uns getauften Menschen fällt es schwer, uns in dieser Gemengelage von Wahrheit und Lüge zurechtzufinden. Darum beten wir: Komm, Heiliger Geist, und lehre uns zu unterscheiden, was wahr ist und was falsch, damit wir mit innerer Gewissheit die Stimme erheben können für die Wahrheit. Und der Heilige Geist, der Geist unserer Taufe, ist ein Geist, der verbindet. Er verbindet nicht nur den Vater und den Sohn, Himmel und Erde, nicht nur Gott und Mensch. Er verbindet auch Menschen, verbindet auch uns untereinander. Alles, was Menschen auseinanderbringt und Beziehungen und Verhältnisse zerstört, ist geistlos. Und so ist es nicht nur ein schönes, so ist es ein geistliches Zeichen, wenn wir heute als getaufte Christinnen und Christen aus verschiedenen Konfessionen und Traditionen diesen Gottesdienst miteinander feiern. Und darum beten wir: Komm, Heiliger Geist, und entzünde in uns das Feuer deiner Liebe, die uns in unserer großen Verschiedenheit zusammenführt und zusammenhält. Der Heilige Geist, der Geist unserer Taufe, ist auch ein Geist des Friedens. Wir stehen hilflos vor der Katastrophe, der Spirale, der Gewalt und des Todes, die immer nur noch mehr Böses gebiert. Wir tun hoffentlich, was wir können, aber unsere Möglichkeiten sind ach so klein. Doch in der Kraft des Geistes beten wir das Gebet, das Martin Luther King in den Wirren seiner Zeit einmal so formuliert hat: Komme, was mag, Gott ist mächtig. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln, zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. Und der Heilige Geist, der Geist unserer Taufe, ist ein Geist der Versöhnung. Es gibt eine Geschichte von der Versöhnung in der Kraft des Geistes, liebe Gemeinde, die mich sehr berührt hat und immer wieder berührt. Ich habe sie nicht selbst erlebt, aber bei einem schwäbischen Pfarrer gelesen. Ich habe sie schon oft wiedergegeben und tue das zum Schluss jetzt auch hier. Der Pfarrer berichtete, wie er mit deutschen Gemeindegliedern zu Gast war in einer französischen Kirche. Dort wurde an jenem Tage ein Mann in die Gemeinde Jesu aufgenommen. Man feierte das Abendmahl miteinander und es war ein großes Fest. Nachher saßen die Gemeinde und auch die deutschen Besucher in einer Nebenstube beim Essen zusammen. Der Mann, der in die Gemeinde aufgenommen worden war, war von Beruf Kellner. Er hatte sich eine weiße Jacke angezogen und bediente alle mit fröhlichem Gesicht. Die Pfarrerin der Gemeinde sagte zu den deutschen Gästen, wir haben einen besonderen Namen für ihn. Er kam einmal in einer Evangelisationsveranstaltung und stand ganz hinten an der Tür. Da sagte der Mann, der die Veranstaltung leitete, und nun wird unser Bruder von da hinten beten. Ganz erschrocken stammelte unser junger Freund, ich danke dir, lieber Gott, und nun wird der Bruder von da vorne weiterbeten. Seither heißt er bei uns, sagte die Pfarrerin, le frère de fond, der Bruder von da hinten. Die Feier war vorbei, die deutschen Gäste fuhren wieder heim. Einige Zeit später bekam der württembergische Pfarrer von der französischen Kollegin einen Brief. Eines muss ich Ihnen noch erzählen, schrieb sie. Die Deutschen hatten den Vater unseres Bruders, unseres Frère Dufond, umgebracht und er hatte sich geschworen, von nun an als Kellner jedermann zu bedienen, nur keine Deutschen. Von jenem Sonntag an aber gehörte er zur Gemeinde Jesu und darum hat er ihnen allen aufgewartet. Liebe Gemeinde, du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ja, die wirklichkeitsverändernde Kraft Gottes gilt allen, die getauft sind. Der Himmel geht auf und Gott sagt, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. Amen.